Deutschlandfunk Nova ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Bundesjugendspiele. Wer von euch hat das wirklich gemocht? Vielleicht sind wir hier bei ab 21 so eine Couch-Potato-Redaktion, aber eine Blitzumfrage ergab, so richtige Leichtathletik-Fans gibt es hier tatsächlich nur wenige. Warum aber interessieren sich viele derzeit für Event- und Gruppensport und schmeißen sich dabei gerne sogar in den Matsch? Das wollten wir von Laura Piel von Tough Mother wissen. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion, die erklärt uns, wie sich die Leichtathletik als Publikumssport verändern will, um beliebter zu werden. Rebecca Petersen-Ritz, die erklärt, was sie als Sportlehrerin unternimmt, um Leichtathletik attraktiver zu machen. Und schlussendlich der Sportmediziner Wilhelm Bloch, der gibt seine Einschätzung zum Zusammenspiel von Hitze und Sport ab. Heiß ist nicht immer schlimm, manchmal aber schon, sagt er. Mein Name ist Utz Dreger, ich sag viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Folgendes Bild: Sitzen tausende Menschen in einem Stadion und einer wirft eine Diskusscheibe. Die Menge macht so, oh. Und dann irgendwann knallt es irgendwo anders und ein paar Menschen laufen auf der Tatanbahn im Kreis. Das ist so ein bisschen die Atmosphäre, die ich mit Leichtathletik verbinde. Da passiert dann so ein bisschen was hier und da und dann kann man eigentlich im Fernsehen auch schon wieder auf einen anderen Kanal schalten und gucken, wann mal wieder was passiert bei der Leichtathletik. Kennen die meisten von uns ja eigentlich auch nur aus dem Schulsport, wenn nicht aus dem Fernsehen. Ich fand das damals so mäßig gut, aber das liegt auch vielleicht an meinen Leistungen. Es scheint so, als habe, das ist jetzt erstmal unsere These, die Leichtathletik ein Coolness und vielleicht auch so ein bisschen so ein Spannungsproblem. Das Gute ist, die Leute, die Leichtathletik organisieren und strukturieren und machen, die haben das erkannt und die wollen was ändern. Gerade ist Leichtathletik EM in Berlin und wie gut das funktioniert mit dem Ändern, das weiß Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Ja, warum wirkt denn Leichtathletik so uncool?
Also erstmal hat das Publikum in Deutschland, glaube ich, schon ein Herz für die Leichtathletik. Es gab ja zum Beispiel auch 2009 eine WM in Berlin. Das hat gut funktioniert, aber die Stars fehlen aktuell. Und wenn man den Sport so unter Vermarktungsaspekten sieht, wie das viele inzwischen tun, dann kann man sagen, dass vielleicht ein Problem diese Wettkampfformate sind. Also ich sage immer als Beispiel den Zehnkampf. Ja, das läuft wirklich über 2 Tage. Das ist wirklich auch komplex von der Rechnung. Und wenn man das mal vergleicht mit so einem 90-minütigen Fußballspiel oder vielleicht ja auch noch so einem knackigen 100-Meter-Sprint, dann ist das einfach schwierig zu vermitteln und vielleicht auch eher was für so nerdigere Leichtathletik-Fans.
Man hat ja auch immer so ein bisschen den Eindruck, die Leute sitzen da im Stadion und da passieren 8 Sachen gleichzeitig und der Rest halt, wie du sagst, über 2 Tage, also manche Sachen auch eben morgen. Da ist irgendwie nicht der richtige Druck im Kessel. Ist das vielleicht auch so ein Darreichungsproblem?
Ja, das haben die, glaube ich, die Organisatoren auch inzwischen erkannt oder ziemlich sicher sogar erkannt, denn das wollen sie ja gerade bei dieser Leichtathletik-EM jetzt in diesem Sommer in Berlin ändern. Also man hat die ganzen Formate angepasst. Man hat das jetzt extrem gestrafft. Also das geht da im Berliner Olympiastadion Schlag auf Schlag. Und so versucht man das Ganze eben mehr zu so einem Event zu machen. Und ja, ansonsten versucht man eben auch das ganze Format etwas zu ändern, aus dem Stadion rauszuholen in die Innenstädte und so vielleicht auch mal die Leute zu erreichen, die im Leben nie auf die Idee kämen, sich mal ein Ticket für eine Leichtathletik-EM in einem Stadion zu holen. Da hofft man einfach so ein bisschen auf Fußpublikum.
Das, was du ansprichst bei der Leichtathletik-EM in Berlin, das ist ja jetzt zum Beispiel dieses Mini-Stadion. Da stehen die Kugelstoßer am Breitscheidplatz, also mitten in der City West, und man schreibt, Berlin fliegt drüber, ist gut besucht, gibt tatsächlich eine rege Nachfrage, aber stolpern die Leute da einfach nur so rein und gucken dann halt eine Weile zu, weil sie gerade bei 39 Grad nichts zu tun haben oder werden daraus Leichtathletik-Fans? Was meinst du?
Also ich glaube schon, dass man Leuten Leichtathletik ein bisschen schmackhaft machen kann. Das kann schon so ein paar Leute erreichen, die das eben bisher, wie gesagt, im Stadion vielleicht zu nerdig fanden. Und dann kommt ja noch dazu, was man eben auch versucht ist, dass man diese EM in diese European Championships anbindet. Also da findet ja gerade in Glasgow noch was ganz anderes statt, in 6 anderen Sportarten auch Europameisterschaften. Und man hat das jetzt eben in so einem Fernsehpaket verkauft. Also man will so eine Art Mini-Olympische Spiele übers Fernsehen auch vermarkten und so vielleicht auch ein paar Leute erreichen, die vielleicht nicht zufällig in Berlin in der City darüber stolpern, sondern dann sich vielleicht für eine Sportart eigentlich interessieren, aber dann von den anderen auch noch so ein bisschen mitgezogen werden.
Mhm. Und der Zeitplan der Wettkämpfe, der ist ja jetzt viel besser auf Primetime im TV zugeschnitten. Das ist sicherlich irgendwie sinnvoll, um Leute zu erreichen, aber macht das auf lange Sicht vielleicht auch ein bisschen den Charakter, den ursprünglichen Ablauf der Sportarten kaputt?
Ja, also das ist natürlich die Befürchtung von den Traditionalisten und vielleicht auch von einigen Sportlern, die natürlich so einen Sport mal angefangen haben, so wie er ursprünglich war. Und man hat dann eben vielleicht auch Sorge, dass Sportarten verändert werden. Die komplizierten Wettkämpfe im Stadion, die will man jetzt zum Beispiel verständlicher machen. Also im Olympiastadion, da gibt es jetzt eine Laserlinie beim Weit- und Dreisprung. Das gab es vorher nicht. Das ist jetzt noch nicht so ein großer Eingriff in die Wettkämpfe. Aber man überlegt eben auch, ob man zum Beispiel neue Staffelformate anbietet. Also zum Beispiel Mixed-Staffeln mit Männern und Frauen, weil das einfach beim Publikum ganz gut ankommt. Das heißt dann natürlich am Ende auch immer mehr Wettkämpfe für die Athleten, die vielleicht eh schon ganz schön viel ihrem Körper zumuten. Aber ja, das bleibt eine Gratwanderung zwischen so einem Kern von einer Sportart und halt auch sich dem Zeitgeist anpassen.
Mal eine ganz andere Frage, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Hat Leichtathletik vielleicht auch einfach wegen Doping ein Glaubwürdigkeitsproblem?
Ich glaube auf jeden Fall. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie stark das die Leute auch ausblenden. Also da auch wieder ein Beispiel aus dem Fußball. Die FIFA können auch ziemlich viele Leute wegschieben, wenn mal so eine WM läuft. Und da gibt es ja auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das Dopingproblem, da gab es immer wieder Studien, die auch die Verbreitung von Doping eingeschätzt haben oder bewiesen haben. Und man versucht das Ganze jetzt anzugehen. Aber natürlich gibt es immer wieder die Fragen danach, ob alles sauber abläuft. Und das ist gerade bei Ausdauersportarten immer wieder so. Ist auch im Wintersport so. Und ein gewisser Teil des Publikums, klar, hat das im Hinterkopf.
Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion über das vermeintliche Coolness-Problem der Leichtathletik und das, was die Macher und Organisatoren dagegen unternehmen. Und wie es scheint, scheinen die Maßnahmen zu greifen. 270.000 verkaufte Tickets zum Wochenende hat die EM in Berlin. Damit einen Besucherrekord auch aufgestellt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Hürdenlauf, Hochsprung, Diskuswerfen, vielleicht ist es ja voll euer Ding und ihr guckt gerade begeistert rauf und runter, Leichtathletik EM, mich holt es nicht unbedingt so ab. Ich scheine aber auch vielleicht nicht der Einzige zu sein, wenn man sich so umhört, dem die Liebe zur Leichtathletik vielleicht ein bisschen schwerfällt. Da gibt es, haben wir zumindest jetzt mal als These aufgestellt, so ein Coolness- und Spannungsproblem bei der Leichtathletik, auf das wir auch in dieser Sendung noch ausführlicher zu sprechen kommen werden. Offenbar keine solche Probleme haben, so Action- und Teamsportarten wie Xletics, Cross Deluxe, der Strongman Run oder Muddy Angel oder eben Tough Mudder. Letzteres eine Erfindung von zwei Briten, die gerade super erfolgreich ist, auch in Deutschland. Tausende Menschen melden sich dafür an. Es geht um Hindernisse, es geht um Schlamm, es geht um ja, Herausforderungen, könnte man sagen. Laura Piel von Tough Mudder Deutschland. Was passiert da genau?
Es ist ein Hindernisparcours mit über 20 Hindernissen auf 16 Kilometern in unserem Original-Event. Und man läuft einfach durch den Matsch und über die Hindernisse hinweg. Das Ganze macht man im Team. Egal, ob man im Team antritt oder alleine startet, es hilft sich jeder gegenseitig über die Hindernisse hinweg. Und am Ende gibt's ein Bier.
Ja, es klingt ja zumindest mal versöhnlich, aber vorher geht es, glaube ich, ganz schön hart zur Sache. Das hast du jetzt so mit Hindernis umschrieben. Das kann ja auch ein querliegender Balken sein oder ein Baum, der umgefallen ist. Aber das sieht bei euch, glaube ich, ein bisschen anders aus, oder?
Ja, wir haben zum Teil doch recht anspruchsvolle Hindernisse. Wir haben 3 Meter hohe Wände, die man überwinden muss. Wir haben Menschenpyramiden, die man bauen muss. Wir haben sogar Eiswasserbecken, in die man tauchen muss und hineinrutschen muss. Geladene Drähte, durch die man laufen muss. Es ist alles nicht ganz einfach und es ist definitiv eine Herausforderung, die man im Team aber sehr gut managen kann. Und wenn man sich ein bisschen was traut, ein bisschen Mut aufbringt, dann kann das jeder schaffen.
Das muss aber tatsächlich ja generalstabsmäßig organisiert sein. Also wenn da 15.000 Leute, so geschehen in der Lüneburger Heide, im Juli sich da anmelden für so ein Parcours, da muss man das doch tatsächlich total, also von A bis Z genau aufziehen, oder?
Ja, es ist schon sehr durchgeplant. Wir haben jetzt ja auch einige Jahre Erfahrung. Der Aufbau beginnt zum Beispiel schon 5 Wochen vor dem eigentlichen Event. Der Abbau dauert nochmal 2 Wochen und wir sind als Crew, unser Team ist quasi das ganze Wochenende durchgehend beschäftigt, damit auch alles reibungslos abläuft oder zumindest so aussieht.
Mhm. Und kann man sich das dann so vorstellen wie zum Beispiel bei der Tour de France mit Zuschauern, Sanitätern, Wasserstationen am Rand?
Ja, ganz genau. Sicherheit wird bei uns sehr groß geschrieben. Wir haben immer genügend Sanitäter an den Hindernissen stationiert, auch bei uns in der Base Area, im Mother Village, so nennen wir das. Wasserstationen gibt es, gibt Getränke auf dem Kurs, gibt Essensstationen. Also es sind alle eigentlich gut versorgt und es ist immer jemand schnell erreichbar.
Mhm. Du sprachst von 16 Kilometern, ist das richtig?
Genau, 16 Kilometer, das ist unser Original-Event, der Tough Mudder Full. Wir haben auch noch die Hälfte der Distanz, 8 Kilometer. Und ja, deshalb gibt es eben für jeden, es ist für jeden Wasser dabei. Also sowohl für die, die etwas fortgeschrittener sind, etwas mehr wollen, als auch für die, die sich noch nicht ganz trauen. Die Hälfte der Distanz, also die 8 Kilometer, da sind auch keine Hindernisse wie Eiswasser oder Strom dabei, sondern da geht es eher um Spaß, um den Zusammenhalt.
Und wie bereitet man sich auf sowas vor? In die Badewanne hüpfen und mit Dreck vollschütten und dann die Luft anhalten? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Zum Beispiel, wir haben Trainingspläne, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Und das ist einfach, es reicht ein bisschen laufen gehen, es reicht ein paar Mal ins Fitnessstudio zu gehen. Man braucht sich gar nicht so sehr darauf vorzubereiten. Das sind dann eher unsere langen Formate, wie die 8-Stunden-Läufe. Auf sowas muss man sich viel vorbereiten. Aber wenn man ein paar Mal ins Fitnessstudio geht, ein paar Mal läuft, ein bisschen trainiert ist, dann kriegt man das ganz locker hin.
Aber zusammenfassend kann man ja schon sagen, dass man irgendwo auf dem nasskalten Land in Eiswasser und Dreckpfützen springt, Elektroschocks bekommen könnte, eventuell, wenn man sich nicht schlau anstellt oder sich den Po an Stacheldraht wundreißt. Dafür zahlt man dann auch noch Eintritt. Laura, du wirst dir diese Frage sicherlich selber auch schon gestellt haben. Warum wollen das tausende Menschen erfahren?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Aber wenn man es mal gemacht hat, dann weiß man, wieso man dafür zahlen will. Dieses Adrenalin, was man bekommt, das ist eine Herausforderung, das ist was man kann das nicht jeden Tag erleben. Man fühlt sich außerdem wieder ein bisschen wie in die Kindheit zurückversetzt, wenn man sich einmal wirklich im Matsch suhlen kann und dreckig durch die Gegend laufen kann. Ja, es ist ein tolles Gefühl.
Ist Tough Mudder sowas wie der neue Leichtathletik-Hindernislauf, würdest du das sagen?
Nein, würde ich nicht so sagen. Ich denke, Tough Mudder ist eben, wie schon vorher erwähnt, ist kein Wettkampf, nicht in erster Linie. Es geht um Spaß. Es geht um ein Erlebnis. Und wir wollen uns gar nicht mit Leichtathletik oder großen Wettkämpfen messen und uns gar nicht damit vergleichen. Es geht ums Abenteuer bei uns.
Mhm. Und das hast du selber auch schon erlebt?
Ja, ich habe mittlerweile 2 volle Tough Mudder gemacht und mache hoffentlich im September meinen 3., vielleicht sogar meinen 4. Ich denke, das ist so eine Sache, das wird mir immer wieder gesagt auf den Events. Also ich arbeite eben auch bei den Events. Man macht es einmal und entweder man findet es doof und mag es nicht dreckig zu sein und über Hindernisse zu krabbeln oder man findet es richtig toll und macht es immer wieder.
Es klingt jetzt aber nicht nur nach Dreck, es klingt auch nach blauen Flecken und Abschürfungen und ja, wie gesagt, aufgerissenem Po, oder?
Das kann immer mal wieder vorkommen. Es ist ja ein Sportevent, aber das sind so die meisten Sachen, die wir bekommen. Also wirklich große Verletzungen gibt es selten. Das heißt, ein paar blaue Flecken, mit denen geht man gerne davon, wenn man so ein Erlebnis hatte.
Und das Coole an Tough Mudder ist ja vielleicht auch das Roughe, dass man da sich halt irgendwie einfach mit allem einbringt und da gar nicht wahnsinnig komplizierte Techniken lernen muss, sondern einfach denkt, okay, ich schaffe das nicht, aber ich probiere es einfach und irgendwie drauf losmacht.
Ja, ganz genau. Es geht wirklich darum, es einfach nur zu versuchen. Es geht um die Herausforderung. Es geht auch nicht darum, wie man es macht oder wie man dabei aussieht, wie schnell man es macht oder wie langsam oder ob man es überhaupt macht. Man kann natürlich auch um das Hindernis drumherum gehen. Aber es geht wirklich nur darum, dass du an dein Limit gehst und sagst, hey, ich versuche das jetzt, egal wie.
Und du hast gesagt, im September kann es sein, dass du nochmal antrittst. Ist das dann der Toughest Mudder, der in Berlin stattfindet? Also nicht Tough Mudder, sondern Toughest. Kannst du mal erklären, worum es dabei überhaupt geht?
Der Toughest Mudder ist unser 8-Stunden-Rennen. Das ist tatsächlich ein Rennen diesmal. Es geht 8 Stunden durch die Nacht von Mitternacht bis 8 Uhr morgens. In der Nacht vom Samstag, dem 1. September auf den 2. September am Lausitzring. Um den Parcours, um den normalen Tough Mudder Parcours und das aber eben 8 Stunden lang. Das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Das ist, wenn man wirklich sein Limit kennenlernen will oder drüber hinausgehen will. Dafür würde man auch wirklich, denke ich, trainieren. Und ja, da geht es dann einfach darum, wer am Ende die meisten Runden gelaufen hat. der gewinnt und kann 4.000 Euro mit nach Hause nehmen.
Aber du hast gesagt, da wird dann schon auch die Zeit genommen. Das heißt, da wird es doch auch eine Frage der Zeit an sich dann sein, dass sich da bestimmte Leute herauskristallisieren, die immer wieder erfolgreich starten, oder?
Ja, das stimmt. Wir haben auch tatsächlich eine getimte Welle. Und da gibt es Leute, OCRler, die immer wieder an solchen Events teilnehmen und die auch sehr gut darin sind und sich immer wieder Titel holen. Bei dem Toughest Mudder Event geht es tatsächlich um die Rundenzahl bzw. um die Kilometeranzahl. Aber natürlich ist das dann nicht für jedermann, aber das Ganze, der Teamgedanke bleibt trotzdem erhalten.
Also siehst du auch längerfristig das nicht als ein, sagen wir mal, Leichtathletik-EM oder sogar olympiataugliches Event?
Nein, eher nicht. Ich denke, da wollen wir gar nicht hin. Will auch unsere Community nicht hin, der Großteil. Natürlich gibt es einige Profisportler dabei, aber eigentlich sind wir eben eine Gemeinschaft, die sowas zum Spaß macht und eben nicht dieses Konkurrenzgefühl hat.
Sagt Laura Piel von Tough Mudder Deutschland. Ähnlich wie Muddy Angel, das ist übrigens nur für Frauen, Xletics oder Cross Deluxe erfahren diese Eventsports gerade äußerste Beliebtheit.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Tja, also früher im Sportunterricht bei der Leichtathletik, da gab es so ein paar Leute, die konnten einfach wirklich, wirklich gut laufen, springen oder werfen. Und wahrscheinlich stehen solche Leute auch jetzt genau bei der Leichtathletik-EM in Berlin im Stadion. Und die sind die, die um die Medaillen da kämpfen. Und zu diesen Leuten, ich sag's ganz ehrlich, ist ja auch offensichtlich, gehöre ich eher nicht so. Ich hatte damals das Gefühl, schon beim Wort Leichtathletik wird mir eher fad und langweilig. Leichtathletik bedeutete für mich warten, bis man drankommt. Und dann springt man, rennt man oder wirft man irgendwas so mittelmäßig und dann sind die anderen dran. Und man friert und man langweilt sich. Rebecca Petersen-Ritz ist Lehrerin an der Fröbel-Grundschule in Kiel. Rebecca, du musst wahrscheinlich so untalentierte wie mittelmotivierte Kinder wie mich für die Leichtathletik letztendlich begeistern. Wie motiviert und talentiert ist denn die Mischung aus zukünftiger Sportelite und Couch-Potato in Kiel?
Ich glaube, Kinder sind in der Regel super motiviert. Sie müssen nur gezeigt bekommen, wie es geht.
Und kriegen sie das von dir?
Ich hoffe doch. Wenn wir Weitsprung üben, ich sage zum Beispiel nie, wir machen jetzt Leichtathletik, da können sich die Grundschüler ja gar nichts drunter vorstellen, sondern wir üben Weitsprung mit einem Kastendeckel auf einen Weichboden und da kommt dann eine Bodenmatte dazwischen und der Abstand wird immer weitergeführt. Und so haben sie einfach Lust, das auszuprobieren. Und wenn wir dann wirklich mal in die Sandkiste gehen, sag ich mal so, dann haben sie ein ganz anderes Gefühl, als wenn sie es nie vorgeübt haben.
Aha, also du visualisierst da sozusagen und bringst den Challenge-Charakter sehr deutlich, also sozusagen vor deren Augen, bis da und dahin muss es gehen.
Genau.
Achso, und dann ist es nicht mal einfach so ein abstraktes in Sand hüpfen und dann von dir die Meterzahl vorgelesen bekommen.
Nee, genau. Je nachdem, wie die gefordert und gefördert werden, können sie ganz viel erreichen.
Aber das ist ja genau der Punkt, wo man jetzt sagen kann, ist die jetzige Generation gefördert und gefordert genug beim Thema zum Beispiel Werfen, Springen, Rennen?
Nein, ganz ehrlich, nein. Das fängt schon im Kindergartenalter an, wo die Mütter dahinter stehen und es dem Kind nicht mal zutrauen, dass es mit 2, 3 Jahren die Rutsche hochklettert. Da geht es schon los. Also natürlich muss ich sichern, aber ich muss das Kind nicht anfassen, während es da hochklettert.
Okay, also die Kinder werden zu sehr vor ihren eigentlichen Möglichkeiten geschützt.
Das ist generell mein Thema, egal in welchem Fach. Man muss den Kindern mehr zutrauen.
Okay, und gibt es noch andere Gründe, warum jetzt vielleicht diese Bewegungssportarten denen nicht so liegen?
Naja, wenn man nur 3-mal eine Dreiviertelstunde Sport hat in der Woche in der 3. Klasse, in der 1. und 2. sind es sogar nur 2-mal eine Dreiviertelstunde, da kommt man nicht so weit mit.
Mhm.
Bis die umgezogen sind, in der Halle sind, bis sie wieder zurück sind, das ist nun mal eine Grundschule. Man kann da nicht die Maßstäbe wie bei den Großen setzen. Das dauert eine ganze Weile. Und das macht es nämlich schwierig. Und zum Glück haben wir auch so was wie eine bewegte Pause, wo sie dann eben mit Fußball dann zum Beispiel beschäftigt werden. Und zwar auch wirklich getaktet nach Mädchen und Jungs. Und mit Leichtathletik kann man das genauso machen. Wir haben eine Sandkiste, sag ich mal so, wo man das auch üben könnte. Das wäre für uns dann ein Schritt, die bewegte Pause noch zu erweitern.
Dass ihr da gezielt da in den Pausen was an der Sandkiste stattfinden lasst.
Genau, das kann man durchaus tun. Und das machen auch schon einige Schulen, die entsprechend genug Personal haben.
Ja.
Denn da kommt ja das Nächste. Wie soll ich mit 29 Kindern, wir haben nun nicht so große Klassen, wir haben Glück, mit 29 Kindern eine Sportstunde machen, ohne dieses Warten, das du am Anfang erzählt hast.
Mhm.
Das ist ganz schwer. Wenn ich meine Challenge aufbaue, dann ist das ein Rundkurs. Es sind 2 Stationen, wo sie dann immer wieder und dann wird es immer ein bisschen weiter, der Platz, bis wir dann wissen, okay, da müssen jetzt die einen weitermachen, denn da schaffen sie kaum noch und die nächsten wollen noch weiter, die kriegen dann ihren weiteren Port so.
Du hast Fußball angesprochen, das ist ja sicherlich auch in den Köpfen zumindest vieler Jungs, so weiß ich das von mir auch früher, vielleicht ja was anderes, wenn man dann irgendwie wie sein eigener Held dann auf den Platz rennt, wie Ronaldo und Toni Kroos vielleicht jetzt für die Kids, die du da hast. Aber mal ganz deine persönliche Meinung, hast du das Gefühl, dass es da auch so ein bisschen was Piefiges gibt? Ich nehme jetzt diese Kugel und die stoße ich nach den alten Vorstellungen, die es mal irgendwie gegeben hat. Ist das vielleicht auch was, was einfach so ein bisschen zu sehr jetzt in die Jahre gekommen ist?
Nee, überhaupt nicht. Also natürlich fängt man anders an. Man macht Hürdenlaufen jetzt dann erstmal mit Bananenkartons. Und das finden die Kinder total cool.
Welcher Vorteil kommt durch die Banane?
Das sind nur die Kartons. Weil die Kartons so schön weich sind. Wenn man da reinhaut, dann gehen sie kaputt und es ist witzig.
Okay.
Das machen noch 5 weitere Kinder, dann ist der Spaß weg. Und die restlichen 15 Kartons, die ich habe, funktionieren.
Okay, damit du keine schwer traumatisierte, total mit blauen Flecken übersäte Gruppe hast, wenn du das erste Mal
den Hürdenlauf
zeigst.
Ja, genau, und es macht einfach Spaß, es ist witzig. Man kann dann natürlich auch andere Sachen, Stoßübungen machen und mit einem Ball diesen Karton durch die Gegend stoßen. Man kann ja ganz viele Sachen machen, um auf Leichtathletik vorzubereiten. Ich finde Leichtathletik einfach spannend. Ich sitze jetzt auch die ganze Zeit vorm Fernseher wieder und werde es mir auch wieder angucken. Ich habe selbst als Jugendliche auch ein bisschen gemacht. Ich war nie wirklich gut. Ich hatte immer gute Mitstreiter, sodass ich in den Mannschaften dann auch mal Kreismeister geworden bin. Aber mehr habe ich nicht geschafft.
Rebecca Petersen-Ritz, Sportlehrerin aus Kiel. Sie lässt es sich nicht sagen, dass Leichtathletik nicht spannend sein kann. Sie behauptet, lasst die Kinder sich austoben und erkunden und helft ihnen zu verstehen, warum es bei der Sache eigentlich geht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Man erfährt es ja die ganze Zeit am eigenen Leib. In ganz Deutschland ist gerade weiterhin enorm Hitze, auch hier in Berlin. Und hier in Berlin, wir haben schon drüber gesprochen, gerade ausgerechnet ist auch noch die Leichtathletik-EM. Wie passen aber solche Hitze und ganz intensiver Sport zusammen? Also ich persönlich habe ja bei dem Wetter schon eher Angst, zu schnell zum Bus zu rennen. Wollen wir rausfinden mit Professor Dr. Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er ist spezialisiert auf Kreislaufforschung und Sportmedizin. 50 Meter Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, ist das bei den Temperaturen noch gesund?
Wenn Sie jetzt nicht in der prallen Sonne stehen und sich nicht zu lange in der prallen Sonne bewegen, ist das eigentlich bei den Temperaturen kein Problem. Weil das sind alles kurze Belastungen. Wenn man im Prinzip dann zwischen den Sprüngen, den Würfen oder Stößen im Prinzip nochmal kurz in den Schatten geht und darauf achtet, dass keine direkte Sonneneinstrahlung dann auf den Kopf kommt und so weiter, dann sollte das im Prinzip kein Problem sein. Gerade die Disziplinen sind eigentlich relativ unproblematisch.
Okay, welche sind problematisch?
Problematisch sind natürlich Belastungen, die etwas länger dauern. Also das geht dann schon im Prinzip los bei den Mittelstrecken und bei den Langstrecken. Und der Körper in der Zeit halt sehr viel Wärme produziert.
Mhm.
Und die Wärme muss aus dem Körper raus, weil wir haben im Prinzip dann eine Grenztemperatur. Wenn wir eine Körperkerntemperatur von über 41 Grad erreichen, wird es dann schon irgendwann kritisch.
So sind ja diese Events, die jetzt alle stattfinden, Fußball-WM, Olympische Spiele, Leichtathletik-EM gerade, die finden ja alle traditionell im Sommer statt. Müsste man dann nicht sagen, wenn es so ist, dass einfach je mehr Hitze draußen ist, desto eher kämpft da der Körper, müsste man dann nicht sagen, die verlegt man alle in milden Frühjahr-Herbst-Szenarien?
Naja gut, das kommt ein bisschen darauf an, welche Disziplinen Sie haben. Also wenn wir über die Langstrecke reden oder über Marathon oder das 50 Kilometer Gehen, das heute Morgen war, dann können wir sagen, okay, das würden die Athleten sehr begrüßen, wenn sie das im März machen, April machen oder wenn wir das im September, Oktober machen. Also wo wir so Temperaturen um 15 Grad haben, 18 Grad, dann passt das eigentlich optimal. Dann ist es nicht zu kalt, der Körper ist nicht damit beschäftigt, zu viel zu heizen, sondern der Körper kann im Prinzip recht gut die Wärme abgeben und dann geht das Gleichgewicht relativ gut einzustellen. Aber wenn Sie jetzt im Prinzip so die Sprinter mal anschauen, Sie haben vorhin 50 Meter einen Weitsprung gesagt, dann ist es eigentlich gerade unter dem Aspekt Verletzungsgefahr und so weiter gar nicht so schlecht, wenn der Körper relativ schnell auf eine gute Temperatur kommt.
Mhm, okay.
Und da macht es eigentlich nicht wirklich was aus. Und oft, wenn Sie jetzt mal schauen, die Sprinter, so schnell gibt es da keine Verletzungen. Außer sie sind stark dehydriert und haben zu wenig Elektrolyte aufgenommen. Das ist eine andere Sache. Aber normalerweise mögen die Wärme eigentlich schon.
Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020, da fordern jetzt die Organisationen, die japanische Regierung, eine spezielle Sommerzeit einzuführen. Also die Uhren 2 Stunden nach vorne zu stellen, damit die Belastung für die Athleten nicht so groß ist. Ich habe jetzt schon verstanden, wir müssen differenzieren zwischen den Sportarten, aber würden Sie generell sagen, das ist wegen mehr Belastung sinnvoll?
Ja, das macht schon Sinn. Also insofern, bei Tokio haben wir natürlich nochmal andere klimatische Verhältnisse. Weil Tokio, da kommen mehrere Sachen zusammen. Da kommt die hohe Temperatur zusammen und die Luftfeuchtigkeit. Und beides muss sich im Prinzip zusammenbringen. Ich meine, es ist keine ganz neue Situation in Tokio. Weil wenn wir zurückgehen 2008 nach Peking, da hatten wir die Diskussion eigentlich schon mal. Und auch in Peking war es bis zu 40 Grad. Und wir hatten eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit bei zusätzlich noch relativ schlechten Umweltbedingungen. Da ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man versucht, diese ganz heißen Phasen des Tages zu meiden.
Mhm. Wenn wir über diese sportlichen Großevents sprechen, da geht es ja tatsächlich um Leistungssportler, die auch entsprechend betreut werden. Aber wie viel Sport sollte ich denn jetzt so als mittelmäßig sportlicher Mensch noch machen?
Als mittelmäßig sportlicher Mensch sollte ich bei solchen extremen Temperaturbedingungen grundsätzlich meinen Sport in die frühen Morgenstunden oder in die etwas späteren Abendstunden verlegen. Und dann kann man eigentlich eine normale Belastung, wie man es sonst auch gewohnt ist, durchführen.
Mhm. Und gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Es gibt so, man bezeichnet die Frauen als Glüher und die Männer als Schwitzer.
Frauen sind Glüher, Männer sind Schwitzer.
Ja, ja. Das heißt, die Frauen neigen eher dazu, Temperatur über Hitze so über die Oberfläche abzugeben, ohne zu schwitzen, und die Männer schwitzen halt etwas früher. Das kann man aber auch im Prinzip trainieren, das passt sich auch an.
Hat mir Professor Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln vor der Sendung bereits verraten. Er sagt, heiß darf es beim Sport schon sein, aber dann kommt es auch darauf an, was für Sport man treibt und ob der Körper sich abkühlen kann. Plus, und das haben wir gerade am Ende gehört und ich persönlich noch nie gehört, tendenziell lässt sich auch für Normalos sagen, Frauen glühen, Männer schwitzen. Und irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, hat man das dann doch schon immer gewusst.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Am Flughafen Schönefeld ist es am Dienstag für einige Stunden zu Verzögerungen im Check-in-Bereich gekommen, weil ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Wie die Bundespolizei dem RBB auf Anfrage mitteilte, habe sich der Gegenstand als Spielzeug für Erwachsene herausgestellt. Am Dienstagvormittag waren verdächtige Gegenstände beim Röntgen von Gepäck im Terminal D entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin wurde der Koffer überprüft und das Sexspielzeug entdeckt. Ein Teilbereich des Flughafens war für eine knappe Stunde abgesperrt. Davon seien auch einige Check-in-Schalter betroffen gewesen, so der Sprecher. Die Sperrung wurde am Mittag wieder aufgehoben. Die Flughafengesellschaft wies Flugreisende darauf hin, dass es auch nach der Aufhebung zu Verzögerungen in der Passagierabfertigung kommen könne.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.